ARD.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Berlin Code, eurem Politikpodcast aus dem ARD Hauptstadtstudio. Ich bin Linda Zawakis und eigentlich erklären wir euch ja hier deutsche Politik, aber diese Woche müssen wir unseren Horizont ein wenig erweitern, weil die Welt kollektiv auf einen Mann gestarrt hat, der sich selbst für das Betriebssystem der Erde hält. US-Präsident Donald Trump war beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz und hat dort nochmal klargemacht, was er will, nämlich Grönland, das er liebevoll so beschreibt.
Big, beautiful piece of ice. It's hard to call it land. It's a big piece of ice.
Ja, ein gewaltiges, schönes Stück Eis. Es ist schwer, es Land zu nennen. Es ist ein Stück Eis. Trump wollte also ein Stück Eis, klingt ein bisschen wie so ein Kleinkind im Sandkasten, das neben seinen Förmchen jetzt auch noch Eis will, allerdings verbunden mit einer Drohung.
They have a choice.
Sie haben eine Wahl. Ihr könnt Ja sagen und wir werden sehr dankbar dafür sein. Oder ihr könnt Nein sagen und wir werden uns daran erinnern.
Und dann hat er aber auch noch das hier gesagt.
Die Leute dachten, ich würde Gewalt anwenden. Ich muss keine Gewalt anwenden. Ich will keine Gewalt anwenden. Ich werde keine Gewalt anwenden.
Puh, ja, also mehr als eine Stunde hat Trump in Davos gesprochen. Mit dabei war auch Markus Preis, unser Chefredakteur und Studioleiter aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Der hat Trump und die Stimmung live miterlebt und ist jetzt gerade am Flughafen in Zürich unter seiner Jacke, damit er besser klingt. Hallo Markus.
Hallo Linda, für den besseren Sound, ganz
ja,
genau.
Ja, klingt wirklich sehr gut. Danke, was du alles auf dich nimmst für unseren Podcast. Und Claudia Buckenmeier ist bei mir. Sie ist unsere Expertin für Außenpolitik. Sie kennt Trump als ehemalige Washington-Korrespondentin auch schon von seiner ersten Zeit als US-Präsident und kennt sich bestens aus mit Dänemark und Grönland. Hallo Claudia.
Hallo Linda.
So, und bevor wir gleich ans Eingemachte gehen, vielleicht einmal kurz erklärt, was dieses Weltwirtschaftsforum eigentlich ist. In Davos, da trifft sich jedes Jahr im Januar die absolute Weltelite aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, also Staats- und Regierungschefs, CEOs großer Unternehmen, mächtige Nichtregierungsorganisationen, um über die drängendsten Probleme unseres Planeten zu diskutieren. Markus, und du warst mittendrin. Für Donald Trump gab es da ja nur ein Thema, nämlich Grönland. Und wenn man sich die Rede von ihm angeschaut hat, dann hatte man das Gefühl, der wird da wie so ein Superstar begrüßt, wie auf so einem Konzert. Es gab Jubel, ganz viele iPhones, die gefilmt haben. Wo warst du da? Wie hast du das erlebt? Wer stand da vorne und hat gejubelt? Und gab es auch vielleicht kopfschüttelnde Menschen?
Also, wo stand ich? Erstmal stand ich an der Tür und wollte unbedingt rein. Und das wollten alle, die da in Davos waren. Das war ein unglaubliches Gedränge. Und man muss einfach wissen, das sind ja, Minister, Regierungschefs, Multimilliardäre, Nobelpreisträger. Und es war schon erstaunlich, wie Trump die alle elektrisiert. Wie auch genau diese Leute total drängeln, um in diesen Saal reinzukommen. Ja, und im Saal selber verteilt sich das dann natürlich ein bisschen. Vorne standen vor allen Dingen natürlich die Mitglieder der amerikanischen Delegation. Die haben natürlich auch geklatscht. Ansonsten habe ich jede Menge Kopfschütteln gesehen auch. Vor ein paar Jahren hat Trump, finde ich, noch viel Respekt bekommen da, weil er als so eine erfrischend direkte Art sozusagen auch in der Rede hatte. Und viele Afrikaner, Asiaten auch immer sagen, die Europäer reden immer so viel von Nachhaltigkeit und diesen ganzen Dingen. Trump redet halt einfach so, wie es wirklich ist. Gestern oder beziehungsweise diese Woche habe ich es sehr stark so empfunden, dass viele diese Angeberei einfach nur die Augen gerollt haben.
Claudia, ist das eigentlich normal, dass der US-Präsident da dann so lange redet? Oder hat er sich einfach mehr Zeit genommen als üblich?
Also meiner Erfahrung nach ist es ziemlich normal. Donald Trump hält sich eigentlich nie an vorgegebene Redezeiten. Also zuletzt war das ja auch vor der großen Weltöffentlichkeit im September 2025 bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Da hat er ja auch ewig lang geredet. Ich habe mir das Ganze auf einer amerikanischen Internetplattform angeguckt und da liefen dann Kommentare auf der Seite. Und das war am Anfang, das war wieder bemerkenswert, ganz viel Lob, ganz viel Begeisterung für Donald Trump. Und so nach circa 20 Minuten wurde das immer weniger und es gab nur noch kritische Kommentare. Und das ist echt so ein Phänomen bei seinen Reden auch. Da geht dann die Aufmerksamkeit auch weg. Und die, die dann noch zuhören, sind wirklich die kritischen Stimmen. Aber seine Fans haben sich 20 Minuten lang das angehört, fanden das toll, haben die Beleidigungen von Leuten gehört. Das finden viele dann immer wirklich gut. Das sind viele Lacher dabei für seine Fans. Und die werden dann irgendwann müde an dem Ganzen. Und er geht dann weg von seinen vorbereiteten Reden. Und das hat man ja auch in Davos wieder gesehen. Da ist dann viel Eigenlob dabei. Das hat ihm bestimmt niemand so aufgeschrieben, sondern da fängt er dann an. Und dann kommen diese Beleidigungen. Es gab so eine Stelle, die mir so wahnsinnig in Erinnerung geblieben ist, als er den französischen Präsidenten Macron nachgeäfft hat, aus einem Dialog, den sie zusammen vertraulich hatten, das nachgespielt hat. Das ist so etwas, was er auch auf Wahlkampfkundgebungen macht und was bei seinen Fans immer wirklich sehr, sehr gut ankommt. Das hat er auch in diesem Raum gemacht.
Ja, und er hat ja noch einen Satz rausgehauen, den ich auch ziemlich bedenklich fand. Hören wir mal rein.
And then after the war, which we won it big. Without us, right now you'd all be speaking German and a little Japanese perhaps.
Also wenn es uns nicht gäbe, würdet ihr alle Deutsch sprechen oder Japanisch. Markus, wie kam das bei den Europäern an?
Also einfach maximales Kopfschütteln. Also ich habe eben schon mal so eine kleine Entwicklung auch bei Trump gesagt. Es ist ja sicher legitim auch zu sagen, ihr macht zu wenig für unsere gemeinsame Sicherheit. Und wir haben das die letzten Jahre sozusagen aufrechterhalten. Aber er hat ja quasi in dieser Rede, ist ja noch einen Schritt zurückgegangen und hat gesagt, ihr müsst eigentlich unseren Einsatz im Zweiten Weltkrieg jetzt erstmal noch bezahlen. Das war ja, wenn man das jetzt mal zusammenfasst, wo er das quasi noch geweitet hat. Und dann in so einer, weiß nicht, wie ich das sagen muss, diabolischen Art, das da so zu verkaufen. Also das ist nichts, was ihn als einen vertrauenswürdigen Partner oder auch nur seriösen Politiker da hat dastehen lassen.
Ja, vor allem, es ist ja am Ende ein Wirtschaftsgipfel und du hast es gesagt, da sitzen sehr viele Menschen, Entscheider, CEOs. Welche Angst treibt die gerade am meisten um und wie reagieren die dann, wenn so jemand da wie Donald Trump redet?
Also nicht nur unbedingt in dem Raum, aber auch dort ist das gerade das wirtschaftliche Element etwas, was man bei dieser Veranstaltung sehr stark gesehen hat, das wirklich am Ende doch zählt. Also wenn man sich überlegt, sozusagen, ich bin jetzt ein Investor, ich lege Geld irgendwo global an. Und ich habe mit einigen gesprochen, da gibt es ja große Firmen, PIMCO zum Beispiel ist eine oder BlackRock, die halt auch nicht nur für vermögende Privatleute das machen, sondern zum Beispiel auch Pensionsfonds. Und die legen Geld irgendwo an und das ist, läuft dann 15 Jahre, man kennt das ja, so ungefähr wie Festgeld und man kriegt da Zinsen und irgendwann kommt das Geld wieder. Und die fragen sich jetzt alle, wenn ich das jetzt in den USA wiederkriege, lege ich das dann einfach wieder 100% in den USA an? Und da habe ich ganz viele gehört, die gesagt haben, nein, natürlich nicht mehr. Also da gucken wir jetzt Japan, Europa, keine Ahnung, Indonesien, Brasilien, 5% raus, 10% raus. Und das haben die USA auch in dieser Woche gemerkt. Und das hat eine mitentscheidende Rolle dabei gespielt. Da war, so habe ich das jedenfalls auch gehört, dass Trump da beigedreht hat, weil auch der Finanzminister ihn darauf hingewiesen hat, dass sich an den Märkten gerade ein bisschen was tut.
Ja, es hat sich ja auch insofern was getan, weil Trump in der Woche ja erst auch gedroht hat, wenn ich Grönland nicht bekomme und ihr da nicht mitmacht, Deutschland und Co., dann erhebe ich wieder die Zölle. Und davon hat er ja jetzt erstmal gelassen, hat gesagt, nee, dann doch nicht. Dann haben sich ja auch sehr schnell die Börsen wieder beruhigt. Claudia, was ist sozusagen die größte Angst vor dem wirtschaftlichen Chaos? Also wovor haben die Menschen am meisten Angst?
Naja, also ich denke, die Menschen haben tatsächlich, also wenn man jetzt in die USA guckt, dann haben die Menschen dort tatsächlich Angst, dass sie ihr tägliches Leben schlicht und einfach nicht mehr bezahlen können, weil all das, was US-Präsident Trump ja versprochen hatte, vor einem Jahr bisher nicht richtig eingetreten ist, nämlich dass das tägliche Leben wieder günstiger wird. Aber generell haben natürlich alle Angst, dass die Märkte total unter Druck geraten durch neue Zölle. Der Knackpunkt ist nur, man hat es ja dann auch gesehen, nachdem er das gesagt hatte, atmete die Börse auf. Man hatte wirklich so das Gefühl, es gab ein großes Aufatmen. Die Kurse zogen wieder an. Es schien wieder etwas Erleichterung an den Märkten zu sein. Nur das ist so etwas, was ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Weil es ist wirklich nur eine kurze Erleichterung. Niemand sagt, dass Donald Trump nicht mit der nächsten Idee, mit den nächsten Zöllen kommen wird. Wir wissen nicht, wie er sich gegenüber Kanada verhalten wird. Der Premierminister von Kanada hatte eine viel beachtete Rede gehalten, hatte darin darin die USA auch sehr deutlich kritisiert und einen neuen Weg aufgezeigt, dass Mittelmächte eben stärker zusammenarbeiten sollen, auch gegen Großmächte mit ihren Ansprüchen. Und das muss man sich einfach immer im Hinterkopf behalten. Ich finde es immer so ein bisschen schwer nachvollziehbar, wenn alle dann gleich so schnell durchatmen und sagen, ach Gott sei Dank, diese Krise ist jetzt wieder vorbei. Weil eigentlich müssten wir inzwischen wissen, aus der ersten Präsidentschaft und auch nach diesem wirklich sehr turbulenten Jahr, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass nicht die nächste Zollankündigung gleich schon um die Ecke kommt.
Ja, ich glaube genau das, Claudia, das ist der Schaden, von dem ich eben redete. Trump hat da verloren an Vertrauen von Leuten, die genau das denken. Die in so einer Situation sind, wie ich gerade beschrieben habe, wo lege ich das Geld jetzt wieder an? Kann ich das da hingeben? Morgen fällt ihm ein, dass er das einfach konfessieren will. Ich überspitze jetzt etwas. Und da, diese Sorgen, die wirken sich nicht hundertprozentig und dann entweder oder aus, aber graduell. Viele Leute sagen, komm, nimm da lieber ein bisschen raus. Und das hat Auswirkungen. Das ist an dem einen Tag, sind die Zinsen, die die USA für Schulden bezahlen müssen, für die 10 Jahre sie sozusagen aufnehmen, um 0,08 Prozentpunkte, also es klingt erstmal nicht viel, aber ist im Prinzip 0,1 Prozentpunkt rund, gestiegen. Und das ist wahnsinnig viel. Also jeder, der schon mal eine Immobilienfinanzierung hatte, weil er ein Haus bauen wollte oder kaufen eine Wohnung, der weiß, 0,1% mehr Zinsen, das macht sich richtig bemerkbar. Und vor allen Dingen, wenn man 38 Billionen Dollar Schulden hat, wie die USA. Und das ist eben genau der Punkt gewesen. Da waren die Amerikaner, so habe ich das von mehreren Delegationen gehört, auch überrascht, wie stark sich das ausgewirkt hat. Und wie gesagt, das war der Grund, warum dann auf einmal dieses beautiful piece of ice, was so schlecht im Norden gelegen ist, wie Trump gesagt hat, warum das auf einmal dann doch nicht mehr ganz so wichtig war. Weil das andere natürlich viel mehr gedrückt hat.
Ja, das Geld zählt letztendlich immer bei Donald Trump. Also das ist wahrscheinlich, wenn man da gucken kann, ist das etwas, was ihn am ehesten zum Einlenken bringt, solange er das gesichtswahrend machen kann. Also solange er eine Möglichkeit hat, aus so einer Nummer rauszukommen, ohne dass er sagen muss, ich habe falsch gelegen. Weil das hat er ja nicht eingeräumt.
Aber hast du das Gefühl, Markus, dass Donald Trump das merkt? Weil es gibt ja schon Länder, die darauf reagiert haben. Und was ist zum Beispiel mit Deutschland? Die überlegen ja auch.
Also eins muss man sagen, es sind jetzt nicht Länder, sondern es sind einfach einzelne Investoren, die sagen, das wird mir vielleicht ein bisschen zu heiß. Und wir haben das diese Woche gesehen, ein dänischer Fonds hat alle amerikanischen Staatsanleihen, ungefähr 100 Millionen Dollar, verkauft, weil er gesagt hat, oh, wer weiß, in welchem Zustand wir demnächst mit den USA sind und dann haben wir unser Geld dort, das nehmen wir lieber wieder zu uns. So, das war nicht viel, im Prinzip muss das die USA nicht jucken, aber das wurde natürlich weltweit gesehen und das ist ganz schlecht für den gefühlt sichersten Hafen, den es gibt, nämlich die USA, wenn der Finanzplatz sozusagen, wenn da Leute fliehen und sagen, das ist mir zu unsicher und in eine ähnliche Richtung gegen die Diskussion, die es in Deutschland gab. Ob die Bundesbank, die einen großen Teil ihrer Goldreserven in New York liegen hat, ob die nicht auch zurückholen sollte. Da gab es Beruhigung von der Bundesbank, vom Bundesbankpräsidenten, der gesagt hat, darüber diskutieren wir gerade nicht. Aber allein, dass diese Fragen gestellt werden, dass New York nicht sicher ist als Finanzplatz, ist in gewisser Weise schon verheerend für die USA.
Ja, wir haben es gerade festgestellt, man weiß bei Donald Trump nicht, was er heute macht, was er morgen macht. Und genauso war es ja auch dann in Bezug auf Grönland. Er hat ja jetzt doch gesagt, er will keine Gewalt anwenden gegenüber Grönland. Und später war sogar die Rede von, es gibt ein Grönland-Abkommen, ein Deal zwischen Trump und Rutte, dem NATO-Generalsekretär. Was soll das für ein Deal sein?
Also vor allen Dingen soll es ein Deal sein. Das ist ja bei Donald Trump immer ganz besonders wichtig. Und so schnell wie das an dem Abend ging, ist das natürlich nicht besonders in Details ausgearbeitet gewesen. Im Prinzip hat das ein paar Elemente. Das Wichtigste, erstmal keine zusätzlichen Zölle für die Europäer. Das war das Aufatmen auf der hiesigen Seite. Dann der andere Punkt. Trump sagt, er braucht ja Grönland aus Sicherheitsgründen, sozusagen um die USA sicher zu halten. Und er will da einen Golden Dome aufbauen, so einen Raketenabwehr. Schirm. Die Israelis haben den Iron Dome, er braucht den Golden Dome. Und da soll ein Stationierungsabkommen, das gibt es schon seit 1951, also aus dem Kalten Krieg, seitdem sind die USA ja auch schon auf Grönland präsent militärisch, neu verhandelt werden. Die USA sollen dann mehr Rechte bekommen. Es geht auch um die Frage, ob eventuell diese Militärstützpunkte amerikanisches Gebiet theoretisch sein könnten, wobei Dänemark das nicht möchte. Und dann ist noch ein wichtiger Punkt, die USA bekommen Mitspracherecht bei Investitionen. Also die Grönländer, auch wenn sie autonom sind, sollen dann nicht sagen können, ja, wir verkaufen hier die Schürfrechte für die und die seltenen Erden an die Chinesen.
Mal ganz pragmatisch gefragt, was sagt denn Dänemark dazu? Also Grönland gehört ja zu Dänemark. Was sagen die zu dem Deal? Wussten die davon?
Also ich finde, an der Stelle ist es wirklich interessant, weil in dem Moment, wo die Nachricht aufploppte, habe ich auf den dänischen, grönländischen Nachrichtenseiten nachgeschaut und da hieß es unisono, wir wissen von nichts, wir wissen nicht, worum es sich da handeln soll. Später kam dann so nach und nach raus, dass eben zum Beispiel der dänische Verteidigungsminister und die grönländische Außenministerin auch mit Rutte im Vorfeld von seinem Gespräch mit US-Präsident Trump gesprochen hatten. Also es gab eine gewisse Abstimmung in dem Zusammenhang. Aber de facto sagen Dänen wie Grönländer immer noch, sie wissen nicht genau, was jetzt eigentlich Sache sein soll, über was jetzt gesprochen werden soll. Und sie haben sehr deutlich gemacht, sowohl die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen als auch der grönländische Regierungschef, dass es für sie eine ganz klare rote Linie gibt. Sie reden über alles. Sie reden über politische Sachen, über Wirtschaft, über Sicherheitspolitik, auch über Rohstoffe, aber nicht über die Souveränität. Es müsse ganz klar sein, dass sowohl Dänemarks als auch Grönlands Souveränität beachtet werden würde. Und um eine Sache noch zu ergänzen, es wird jetzt immer über dieses Verteidigungsabkommen von 1951 gesprochen. Es gibt aber eine Erneuerung von diesem Abkommen und die wurde 2004 beschlossen und die hat man erweitert, weil nämlich dann Grönland autonom geworden war und man hat Grönland in dieses Abkommen mit reingenommen. Das zeigt sich an so einem ganz kleinen Beispiel. Bis dahin mussten nur dänische und US-amerikanische Flaggen gehisst werden, unter anderem auch bei den Militärbasen der Amerikaner auf Grönland. Ab jetzt mussten ab 2004 dann auch die grönländische Flagge gehisst werden. Damit wollte man den Grönländern zeigen, wir erkennen euch an und sie wollten auch einen Platz am Tisch haben, dass sie ganz klar immer auch gefragt werden. Das wird momentan in dieser ganzen Debatte immer so ein bisschen außen vor gelassen. Man redet immer so allgemein über Grönland, wie wenn die ja, gut rund 56.000 Menschen dort gar nicht groß eine Rolle spielen würden. Das tun sie aber und das werden sie umso mehr sie nicht geachtet werden und nicht mit in die Diskussion reingeholt werden.
Wenn ich da noch mal ganz kurz rein darf, das muss man sich wirklich alles noch mal richtig auf der Zunge zergehen lassen, damit man wirklich versteht, in was für einer wilden Welt wir sind und in was für ein Absurdistan uns Donald Trump hier führt. Also das ist so, was Claudia gerade beschrieben hat, als wenn Trump, also das Beispiel ist natürlich jetzt nicht real, sondern fiktiv, aber um es zu verstehen, als wenn Trump sagt, wir müssen irgendwie Deutschland besser verteidigen. Und deswegen nehmen wir Deutschland ein. Dann gibt es einen, sagen wir mal, Marokkaner, der gut mit Trump kann. Und der spricht dann mit dem Bundeskanzler und mit Markus Söder und verhandelt dann mit Trump. Und der Trump sagt dann, ja gut, also der Münchner Flughafen und der Frankfurter Flughafen sind jetzt amerikanisches Gebiet. So ungefähr ist das, was da abläuft für die Dänen. Also ein Niederländer verhandelt jetzt im Prinzip über etwas, was bei ihnen dann quasi alles aus den Angeln hebt. Und das ist etwas, was wir auch in gewisser Weise mitmachen. Und das zeigt, wie sehr Trump die Gepflogenheiten, das, was eigentlich die Abläufe sind, das, was das Recht ist, was der Status quo ist, komplett umflügt gerade.
Ja, und man muss dabei ja noch sehen, dass dieses Verteidigungsabkommen auch in seiner veränderten Form den US-Amerikanern schon jetzt unglaublich viele Rechte einräumt. Also zum einen, was ihre Militärbasen angeht, das waren ja früher mal sehr, sehr viele auf Grönland. Das ist jetzt eigentlich nur noch eine, die Pituffik Space Base. Da haben früher tausende Soldaten gelebt und gearbeitet. Inzwischen sind es nicht mal mehr 200. Also Amerika hätte schon die ganze Zeit die Möglichkeit gehabt, seine militärische Präsenz dort auch zu erhöhen und wieder auszubauen, einst geschlossene kleine Militärbasen vielleicht auch wieder zu erweitern. All das hätten sie nach diesem Vertrag machen können, ohne diesen ganzen Aufriss von Donald Trump von wegen, ich will Grönland besitzen.
Ja, also.
Aber das zeigt, genau das zeigt uns ja auch, dass es ihm nicht darum geht.
Ja, klar.
Also, das zeigt uns.
Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich wie ein Monopoly-Spiel für ihn ist. Ne? Also, es gibt ja diese ganzen Regeln. Es gibt sowas wie Völkerrecht. Das scheint ihn ja alles nicht zu interessieren. Das heißt, wie Müsste Europa da nicht viel klarer sagen, bis hierhin und nicht weiter?
Naja, ein Stück weit hat Europa das jetzt ja gesagt. Also letztendlich sind sie ja einig geblieben und haben gesagt, für den Fall, dass jetzt einzelne europäische Staaten mit Zöllen belegt werden, weil wir erinnern uns, es eine militärische Übung gab von wenigen Tagen mit wenigen Soldaten verschiedener europäischer Nationen, die vor Ort in Grönland waren. Daraufhin hatte Trump ja gesagt, die belege ich mit Zöllen. Da war die Europäische Union ja einig und hat gesagt, okay, wenn das kommt, dann werden wir auch unsere Zölle, die wir ursprünglich mal beschlossen hatten, die bisher ausgesetzt wurden gegen amerikanische Güter, sozusagen in Kraft treten lassen. Da waren sie einig und haben ihm gezeigt, okay, bis hierhin nicht weiter. Aber es ist halt ja ein Signal mit gewissem wirtschaftlichem Druck, aber meinem Geschmack nach könnte es manchmal auch etwas deutlicher sein.
Also man merkt schon, das Thema ist unheimlich spannend und Donald Trump macht sich da die eigenen Gesetze. Und es gab tatsächlich noch eine interessante Meldung aus Davos, denn der US-Präsident hat dort seinen Friedensrat ins Leben gerufen. Er möchte weltweit Konflikte lösen und damit in Konkurrenz zur UN gehen. Markus, erklär uns mal, was ist dieser Friedensrat?
Ich erinnere mich an einen britischen Diplomaten, der mir beim Brexit mal gesagt hat, don't ask me to explain the unexplicable. Also frag mich nicht, das Unerklärliche zu erklären. Also the Board of Peace, ich war gestern dabei, als das quasi gegründet wurde. Ja, das ist ein Gremium, was sich Donald Trump ausgedacht hat, mit ganz wilden Voraussetzungen. Wenn man dauerhaft dabei sein soll, will, muss man $1 Milliarde bezahlen. Und er ist lebenslang der Vorsitzende und hat auch ein Vetorecht. Und seine Idee ist, die Vereinten Nationen, die laufen nicht gut, die sind immer blockiert. Und da könnte man halt quasi dann ohne Veto Recht was entscheiden, und er hätte natürlich das einzige Vetorecht auf Lebenszeit.
Klar.
Und also wirklich, wenn man sich das mal so, wir reden viel zu ernst über dieses Board of Peace. Der Mann sagt, er gründet eine UN, wo er das letzte Wort hat. Er nimmt sich raus, mit Viktor Orban und der Mongolei sich in irgendwelche Konflikte jetzt demnächst einzuschalten. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und ich fand gestern diese Zeremonie da wirklich auch, ja, er ist im Prinzip der Mittelpunkt, und da holt sich ein paar Leute, die zur Staffage dahinter stehen. Und wie gesagt, das war so besetzt von Bulgarien und Ungarn, wobei ich mich auch frage, haben die eigentlich auch schon die Milliarde hinterlegt? Und was sagen die Ungarn eigentlich dazu? Wahrscheinlich natürlich nicht, weil das alles in weiten Teilen Kokolores ist. Aber der Mann hat eben momentan Wirkung. Die Frage ist, wie lange hält die? Wann fliegt das sozusagen auf? Aber bei den Vereinten Nationen macht man sich Sorgen.
Der Knackpunkt ist ja aber ein Stück weit auch, und daran sieht man eben die Bedeutung, die US-Präsident Trump nach wie vor hat, egal wie sehr manche den Kopf über ihn schütteln, dass manche bis jetzt nicht sagen, wollen sie da dabei sein, wollen sie da nicht dabei sein. Frankreich hat sich ganz klar geäußert, aber Deutschland zum Beispiel drückt sich so ein bisschen um die Antwort herum. Wir alle gehen davon aus, dass Deutschland da natürlich nicht mitmachen wird. Aber im Prinzip offiziell wissen tun wir es nicht. Bundeskanzler Merz ist abgereist vor der Unterzeichnung. Bis jetzt, meines Wissens nach, gibt es keine offizielle Erklärung, ob man dabei mitmachen will oder nicht. Und das zeigt halt wiederum, wie so ein Stück weit wie an den Fäden US-Präsident Trump dann die verschiedenen Nationen auch hin und her zieht.
Du hast unseren Bundeskanzler angesprochen. Hat der denn in Davos überhaupt eine Rolle gespielt? Er will ja immer als Außenkanzler wahrgenommen werden. Ist ihm das gelungen?
Also Bundeskanzler Merz hat da eine solide Rede gehalten. Das ist so mein Eindruck. Und er wurde auch gehört. Er hat an einer Stelle, da wollte er einen besonderen Nachdruck dahinter setzen. Das hat er dann sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch gesagt. Wir können da ja mal kurz reinhören.
Ich sage es auf Deutsch. Autokratien mögen Untertanen haben. Demokratien haben Partner und verlässliche Freunde. An diesem Satz wollen wir uns orientieren. Wir werden hartnäckig dafür arbeiten, dass dies nicht in Vergessenheit gerät.
Markus, wie hast du Merz, Friedrich Merz wahrgenommen, auch mit diesem Satz?
Also auf jeden Fall nicht als jemand, der da den Lauf der Welt verändert hat mit dieser Rede. Das war eine gute Analyse, die war auch scharf. Ich fand auch, es war deutlicher, dass die USA nicht mehr unbedingt auf unserer Seite stehen. Er hat ja gesagt, USA, Russland und China, das sind die Großmächte und die anderen sind drumherum. Das bedeutet ja auch, wir sind auf jeden Fall nicht da dabei. Also das war schon bemerkenswert. Nur war es neu? Nee, das hat Angela Merkel auch vor vielen Jahren schon gesagt, dass man sich die Zeiten, wo man sich auf die USA verlassen sind, ein Stück weit vorbei sind. Dann sind wieder viele Jahre ins Land gegangen. Dann hat Olaf Scholz eine Zeitenwendenrede gehalten, wo auch viele europäische Partner gedacht haben, jetzt ändert sich die Richtung in Deutschland. Und dann sind jetzt wieder viele Jahre vergangen und jetzt hat Friedrich Merz eine Rede gehalten.
Ja, und während in Davos alle beschworen, wie stark Europa ist, passierte gleichzeitig in Brüssel auch noch was, wo man sagen könnte, da ist so ein bisschen die Bombe geplatzt. Und Vizekanzler Lars Klingbeil hat das so zusammengefasst.
Ich will ganz offen sagen, da haben anscheinend einige den Schuss nicht gehört. Wenn wir jetzt gerade die Möglichkeit haben, mit Lateinamerika, übrigens auch mit Indien, wo wir kurz davor sind, riesige Freihandelsabkommen abzuschließen, dann ist das eine wahnsinnige Chance für Europa. Und wenn man sich weiter an diesem Klein-Klein bewegt, wenn man, und ich gehe so weit zu sagen, das schadet Europa, was da heute beschlossen wurde, dann hat man wirklich nicht verstanden, worum es geht.
Also, um was geht es da? Es geht um das Mercosur-Abkommen. Das ist ein riesiges Freihandelsabkommen zwischen der EU und mehreren Ländern in Südamerika, Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Und Ziel sollte es sein, weniger Zölle, leichterer Handel, billigere Exporte für beide Seiten. Und verhandelt wurde daran mehr als 25 Jahre. Und genau dieses Abkommen wurde vom Europäischen Parlament erstmal auf Eis gelegt, denn dieser Beschluss soll vom Europäischen Gerichtshof nochmal überprüft werden. Kann man jetzt mal sagen, maximal ungünstiger Zeitpunkt, oder Markus?
Ja, das ist genau halt auch in Davos, genau in diese Erzählung, die die Europäer da haben wollten. Wir sind die Partner, wir sind verlässlich und wenn eben mit den USA und China das so schwierig ist, wir stehen bereit, die Arme sind offen, wir gehen mit den sozusagen diesen mittleren Mächten sozusagen ins Gespräch mit Brasilien und mit Indonesien und mit Indien. Tja, und dann erstmal in gewisser Weise Pustekuchen, weil natürlich auch allein die Tatsache, dass über 25 Jahre verhandelt wurde, ist ja schon ein Witz an sich. Aber dass jetzt die Brasilianer und die Argentinier, nachdem sie so lange gewartet haben und jetzt endlich vor Weihnachten nochmal in den Januar verdrüstet wurde und jetzt wurde es endlich unterschrieben und ein paar Tage später heißt schon, nee, doch nicht. Oder erstmal doch nicht, aber wird schon. Das ist natürlich etwas, was nicht gut da angekommen ist und was nicht gut funktioniert und was den europäischen Punkt gerade nicht unterstreicht.
Ja, und vor allem konnten die Europäer damit eben auch wieder mal nicht mehr zeigen, dass sie einig sind. Das wollten sie ja gerade mit ihrer Reaktion auf die Zollankündigung von Donald Trump und das haben sie damit einfach wieder kaputt gemacht.
Ja, also es wird immer viel von Geschlossenheit geredet und es waren ja vor allem auch grüne EU-Abgeordnete, die dieses Abkommen gestoppt haben. Warum?
Tja, Sie sagen jetzt, es waren vor allem Grüne, kann man so nicht sagen. Es waren natürlich auch sehr viele Rechtsnationale, die das mit vorangetrieben haben. Aber die entscheidenden Stimmen kamen unter anderem von deutschen grünen Europaabgeordneten. Die begründen das jetzt damit, dass sie das nicht hätten stoppen wollen, sondern sie wollten es einfach nur überprüfen lassen beim Europäischen Gerichtshof, ob es wirklich mit allen Verträgen übereinstimmt, um sozusagen den Kritikern ihre Argumente aus dem Raum rauszunehmen und möglicherweise eine noch breitere Zustimmung zu finden. So haben sie es zumindest begründet. Aber das ist auch aus Sicht der deutschen Grünen, der Bundespolitiker, eindeutig nach hinten losgegangen.
Ja, was sagen die dazu?
Ne, die haben das heftig kritisiert. Also die haben ganz klar gesagt, es sei ein Fehler. Cem Özdemir zum Beispiel, der frühere Landwirtschaftsminister, der sich ja auch mit Landwirten schon vorher über Mercosur auseinandersetzen musste und jetzt in Baden-Württemberg im Landtagswahlkampf steckt, der hat auch ganz klar gesagt, gehen Sie mal davon aus, dass ich mit denen, mit den Grünen in Straßburg Klartext gesprochen habe.
Und während wir hier über Davos, Deals und Diplomatie reden, läuft ein anderes Thema fast nebenbei weiter. Der Krieg in der Ukraine. Er war auch in Davos präsent, aber deutlich weniger sichtbar als früher. Man hat den Eindruck, dass er fast ein bisschen aus dem Blickfeld geraten ist. Dabei ist die Lage ziemlich fatal. Und wir haben mit unserer Korrespondentin Rebecca Barth gesprochen, die für uns in der Ukraine in Kiew ist. und mit uns per WhatsApp sprechen konnte, weil der Strom in ihrer Region überall ausgefallen ist. Rebecca, erzähl uns mal, wie ist die Situation für die Menschen, aber auch für euch im Studio?
Es gibt kein genaues Bild. Oft ist die Situation von Tag zu Tag und auch von Gebäude zu Gebäude unterschiedlich. Bei uns beispielsweise im ARD-Studio kam gestern der Strom wieder, ganz überraschend für viele, weil er tagelang tatsächlich nicht vorhanden war und wir einen Teil unseres Studios ausgelagert haben, um weiterhin arbeitsfähig zu sein und werden es auch weiterhin so machen, denn die Situation bleibt unberechenbar und hinzu kommt, es werden weitere Angriffe von Russland erwartet.
Wie schaut denn die Ukraine auf Davos? Befürchtet man, dass man zunehmend vergessen wird?
Bei vielen Menschen hier überwiegt vielleicht weniger das Gefühl, vergessen worden zu sein, als doch ein zunehmender Frust über langsame und unentschlossene europäische Partner, zumindest wirken sie für viele Menschen so. Man hat hier häufig den Eindruck, dass Europa das sicherheitspolitische Risiko, das mit dem Krieg gegen die Ukraine verbunden ist, total unterschätzt.
Vielen Dank, Rebecca, dass du dir trotz dieser fatalen Umstände die Zeit genommen hast und pass bitte auf dich auf. Ja, und mit entsprechendem Frust ist der ukrainische Präsident Zelensky nach Davos gefahren und hat dort das hier gesagt.
Sie sagen alle, wir brauchen etwas, womit wir die alte Weltordnung ersetzen können. Aber wo sind die Anführer, die handeln, um eine neue Ordnung zu schaffen?
Ja. Wer ist das eigentlich? Und Zelensky hat sich ja in Davos auch mit Donald Trump getroffen. Jetzt ist die Frage, hat dieses Treffen überhaupt was gebracht?
Mein Eindruck war, es hat was gebracht. Und zwar allein schon, weil Zelensky also konkret gesagt hat, dass man sich über die Sicherheitsgarantien verständigt habe sogar. Also es ist ja schon ein Verb, was doch relativ weitgehende Einigung signalisiert. Ohne dass konkretisiert wurde, worum es genau geht. Wir wissen aus den Verhandlungen der letzten Wochen, dass die USA wohl zusagen, weiter auch sozusagen Satellitenaufklärung zu machen und sich eventuell auch bereit erklären, die Frontlinie zu überwachen. Das wäre ein substanzieller Beitrag der Amerikaner, weil da natürlich ein sehr mächtiger Schiedsrichter dann an der Mittellinie sozusagen stünde, wenn dem wirklich so wäre. Aber wie gesagt, das wurde in Davos nicht gesagt. Und dann der andere wichtige Punkt, es soll ein Treffen von Ukraine und USA mit Russland wieder geben in Abu Dhabi. Also so gesehen gibt es da Bewegung, aber nicht nur die Ukrainer in Kiew sind frustriert, sondern auch der ukrainische Präsident, der hat gesagt, er fühlt sich wie im Film täglich grüßt das Murmeltier. Er steht immer wieder auf, immer wieder geht er irgendwo hin, alle sind solidarisch, alle wollen ihn unterstützen, es gibt wieder Verhandlungen und ein Jahr später kommt er wieder und macht das Gleiche wieder. Also wir werden sehen, ob sich das jetzt vielleicht ändert.
Aber es ist zumindest, glaube ich, eine Sorge nicht eingetreten, die ja im Vorfeld von Davos sehr, sehr viele hatten, dass Donald Trump seinen Wunsch, Grönland zu besitzen, mit den Waffenlieferungen oder überhaupt der Unterstützung für die Ukraine, die ja nicht mehr so groß ist, verknüpfen könnte. Das ist ja nicht passiert. Und das habe ich von immer wieder Leuten gehört, dass sie darüber doch erleichtert waren, dass so eine ganz offene Verbindung da nicht stattgefunden hat.
Ich kann nur von hinter den Kulissen in Davos berichten. Es gab auch eine große Verärgerung über Zelensky. Natürlich ist es immer blöd, wenn einen jemand sozusagen öffentlich so scharf kritisiert. Aber ich habe einige Europäer getroffen und aus verschiedenen Delegationen, die sehr deutlich gesagt haben, wir haben ihm in den letzten Wochen öfter sozusagen aus der Patsche geholfen, sowohl was Reparatur von Elektrizitäts- und Heizkraftwerken angeht, also ganz konkret, aber auch diplomatisch in den Momenten, wo Trump wirklich Druck gemacht hat, dass er jetzt was unterschreiben soll, was gegen die ukrainischen Interessen ist, wieder den Schwung rauszunehmen und dass Zelensky uns jetzt öffentlich so kritisiert in einer Situation, wo ein EU- und NATO-Land selber von den USA attackiert wird, nämlich Dänemark. Das fanden viele ein bisschen unpassend.
Ja, also zusammenfassend kann man nur sagen, was für eine Woche. Ich habe das Gefühl, wir haben so einen Jahrespodcast gemacht, aber es war nur eine Woche. Deswegen einmal noch zum Schluss kurz zusammengefasst. Nach dieser Woche, was würdet ihr sagen? Geht es gerade mehr um Macht als um Regeln?
Definitiv ja. Ich glaube, es war trotzdem keine schlechte Woche für die Europäer, weil sie gemerkt haben, Auf der wirtschaftlichen Ebene, wir haben vorhin über Finanzmärkte und so gesprochen, da ist auch Trump schmerzempfindlich. Und ansonsten kleine Zusammenfassung dieser Woche. Ein Diplomat hat gesagt, das ist so wie so Binge-Watching. Man guckt ja stundenlang dazu. Am Ende ist das Gehirn total leer und man fragt sich, was war jetzt nochmal? Und so ein bisschen den Eindruck, sagte er, hatte man auch beim Thema Grönland.
Claudia, ging es dir genauso, denke ich. Ne?
Es ging mir genauso und ganz ehrlich, ein bisschen die Absicht von Donald Trump ist es, glaube ich, manchmal auch, dass er einfach die Leute wirklich überlastet mit allem und man am Ende nur noch froh ist, wenn es vorbei ist und einmal kräftig durchatmen kann. Aber Macht hat tatsächlich eine große Rolle gespielt.
Ja, durchatmen, das könnt ihr jetzt auch. Vielen Dank, Claudia Buckenmeier. Vielen, vielen Dank, Markus Preis, für diese Einblicke, für diese Einordnung nach dieser verrückten Woche. Komm gut nach Hause, Markus, und danke dir, Claudia.
Gerne.
Sehr gern.
Ja, und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen habt, dann gerne her damit. Entweder per Mail an berlincode@ard.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030 22 88 22 88. Wenn euch Berlincode gefällt, dann abonniert uns gerne, vergebt Sterne oder schreibt was in die Kommentare. Und wie immer endet dieser Podcast natürlich noch mit einem Podcast-Tipp. In der aktuellen Weltspiegel-Podcast-Folge ordnen wir die dramatische Lage im Iran ein mit einem Augenzeugen, der während der Proteste vor Ort war. Die aktuelle Folge könnt ihr euch in der ARD-Audiothek anhören oder überall dort, wo ihr Podcasts sonst gerne hört. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.